HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Präsident Erdogan persönlich läutete das Freitagsgebet ein. Es ist das erste muslimische Freitagsgebet in der Hagia Sophia seit 86 Jahren.
Das ist wie so eine Kampfansage an die leibliche Türkei.
Italienreisen? Kein Problem. Kroatienurlaub nur zu. In die Türkei zum Relaxen? Nee.
Im vergangenen Jahr kamen allein aus Deutschland mehr als 5 Millionen Urlauberinnen und Urlauber hier in die Türkei. Die türkische Wirtschaft hat extrem unter der Corona-Pandemie gelitten.
Ich bin auf der Berufsschule und ich arbeite normalerweise in einer Shisha-Bar. Die hat aber zugemacht. Darum bin ich momentan arbeitslos. Und das schon seit 3 Monaten.
Die Türkei will im September Bohrschiffe vor die Küste der griechischen Insel Kreta schicken, um dort unter dem Meeresboden Gasvorkommen zu erkunden.
Also alle Seiten wollen natürlich nicht ihr Gesicht verlieren. Und mit am verwundbarsten ist momentan Erdogan in der Türkei, weil er innenpolitisch unter Druck steht. Das Land leidet unter der Wirtschaftskrise.
Wir brauchen härtere Sanktionen. Wir brauchen härtere Maßnahmen, um die Türkei davon abzuhalten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzugreifen.
Ja, die Schlagzeilen dieser Tage erzählen keine schönen Geschichten von einem schönen Land und laden nicht wirklich ein zum Urlaub in der Türkei. Die Richter verurteilen einen deutsch-türkischen Journalisten wegen Terrorismus, obwohl das Verfassungsgericht der Türkei ihm bereits attestiert hatte, lediglich sorgfältigen Journalismus betrieben zu haben. Und das byzantinische Weltkulturerbe Hagia Sophia wird vom Museum zur Moschee gemacht. Offenbar muss Präsident Erdogan seine islamistischen Freunde bei der Stange halten, weil ihm ansonsten immer mehr Unterstützung abhanden kommt. Corona verschärft die Wirtschaftskrise, eben schon gehört, in der die Türkei schon zuvor manövriert hatte. Die vielen Menschen, die vom Tourismus leben, sind weitgehend arbeitslos, weil kaum noch jemand kommt. Dabei gibt es viel zu sehen in der Türkei und vieles zu entdecken, was abseits der ausgetretenen Touristenpfade liegt. Der Tag auf Weltreise heute in der Türkei mit Karin Sens. Bevor wir aber die Kollegin aus Istanbul hier auch hören, erst einmal zu dem großen Ereignis der letzten Tage in der Stadt am Bosporus. Am vergangenen Freitag war es soweit, der türkische Staatspräsident Erdogan machte ein Wahlversprechen wahr, die Hagia Sophia, eigentlich Agia für Heilige und Sophia für Weisheit, diese vom türkischen Staatsgründer Atatürk zum Museum gemachte ehemalige größte Kirche des orthodoxen byzantinischen Christentums, wurde Moschee. Ob die Entscheidung, die Heilige Weisheit wieder zur Moschee zu machen, eine besonders weise war, darf man allerdings bezweifeln.
Es war ein Tag der Gesten und Symbole in Istanbuls Altstadtviertel Sultan Ahmed. Als um genau 13.16 Uhr der Gebetsruf von allen 4 Minaretten der Hagia Sophia ertönte, ging für viele Muslime ein Traum in Erfüllung. 350.000 Gläubige waren für diesen Moment gekommen, auch weit aus dem Osten der Türkei.
Wir sind aus Adıyaman für die Eröffnung der Hagia Sophia gekommen. Das war immer unser Wunsch, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee geöffnet wird. Den Fatih Sultan Ahmed hat sie uns anvertraut. Gott sei Dank ist sie nun geöffnet.
Tag und Nacht wurde in den vergangenen 2 Wochen gearbeitet, um aus dem Museum, das die Hagia Sophia 85 Jahre lang war, eine Moschee zu machen. 4000 Quadratmeter Teppich wurden verlegt und ein Gardinensystem installiert, um die christlichen Symbole in der ursprünglich byzantinischen Kathedrale während des islamischen Gebets zu verstecken. Deshalb hieß es auch Vorhang zu, als der Chef der türkischen Religionsbehörde Ali Erbaş zu seiner Freitagspredigt ansetzte.
Heute ist gleichzeitig ein Tag der Ehre und Bescheidenheit. Endloser Dank gebührt Allah dem Allmächtigen, der uns diesen ehrenvollen Tag ermöglicht hat, uns in Moscheen zu treffen, den heiligsten Orten auf Erden und hier in der Hagia Sophia vor ihn treten zu dürfen.
Und dann fügte er ein Zitat hinzu, das dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird.
Eines Tages wird Konstantinopel erobert werden. Gesegnet ist der Herrscher, dem dies gelingt.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan lauschte diesen Worten andächtig, obwohl heute viele von der 2. Eroberung Istanbul sprachen und damit auch klar machten, wer dieser Eroberer sei. Dabei war es der Chef der Religionsbehörde Erbaş, der die Gebetskanzel fast wie ein Eroberer bestiegen hatte, mit einem Schwert in der Hand. Eine islamische Geste, bei der es darauf ankommt, in welcher Hand das Schwert getragen wird. Wer es rechts trägt, offenbart seine Absicht, es zu benutzen und zielt darauf ab, den Feind einzuschüchtern. Erbaş trug es rechts. Anleihen an die Vergangenheit der Osmanen zog auch diese junge Besucherin aus Frankfurt.
Es erinnert mich zurück an vor 567 Jahren, an die Eroberung von Konstantinopel. Auch da wurde ja mit dem ersten Freitagsgebet die Hagia Sophia letztendlich zu einer Moschee. Und mit dieser Umwandlung hat man wieder die Eroberung in dem Sinne.
Kritik war rund um die Hagia Sophia nicht zu hören. Sie kam vor allem aus dem Ausland. In Griechenland und auf Zypern läuteten aus Protest die Glocken vieler Kirchen. Das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche, Erzbischof Hieronymus, bezeichnete die Umwandlung als Akt der Schändung. Die laizistische türkische Opposition verhielt sich auffällig still. Auch Menschen, die keiner oder einer anderen Religion angehören, sollen die Hagia Sophia weiterhin besuchen können. Nur eben außerhalb der Gebetszeiten. Dass die Moschee zu den Gebetszeiten voll werden wird, obwohl es so viele Moscheen in Istanbul gibt, der 20-jährige Student Mehmet, der sich dieses Freitagsgebet wegen Überfüllung der Hagia Sophia auf einer Großbildleinwand ansehen musste, hat daran keinen Zweifel.
Ich werde natürlich zurückkommen. Früher im Museum war ich auch, aber jetzt kann ich ohne Ticket rein. Und wir werden hier jetzt unsere Gebete verrichten. Das ist nicht irgendeine Moschee oder eine Moschee, die leer bleiben wird.
Auch Staatspräsident Erdogan dürfte hier öfter zum Gebet kommen. Er konnte sich heute feiern lassen als derjenige, der die Hagia Sophia zum zweiten Mal in der Geschichte zu einer Moschee gemacht hat. Das Läuten der griechischen Glocken war in Istanbul nicht zu hören.
Christian Buttgereit berichtete aus Istanbul. Und dort im Homeoffice jetzt unsere Korrespondentin Karin Senz. Guten Tag.
Hallo.
Erst einmal eine Corona-Frage zum Einstieg. 350.000 Gläubige, haben wir eben gehört, kamen zur Eröffnung der Hagia Sophia am Freitag nach Istanbul. Für uns Deutsche besteht immer noch eine Reisewarnung für die Türkei, weil die Corona-Pandemie bei Ihnen im Land offenbar nicht unter Kontrolle ist. Zumindest meint das unser Auswärtiges Amt. Und dann eine Großveranstaltung mit 350.000 Menschen. Sind gläubige Muslime immun?
Ja, das könnte man meinen, wenn man solche Zahlen hört und vor allem, wenn man die Veranstaltung am Freitag beobachtet hat. Das war tatsächlich wirklich ein enges Gedränge an den Eingängen auf diesen Platz vor der Hagia Sophia. Und diese Eingänge hatte man schon am Vormittag geschlossen, weil man schon gemerkt hat, das wird drinnen viel zu voll. Also auch drinnen war es relativ voll. Man hat zwar dann die Bilder gesehen von dem Platz direkt vor der Hagia Sophia, wo jeder seinen Teppich ausbreiten konnte. Da waren auch Abstandsaufkleber auf dem Boden aufgebracht. Da hat der Abstand gepasst. Aber sobald man sozusagen aus dem Blickfeld gegangen ist, aus dem Blickfeld der Kameras rausgegangen ist, dann war es da eng. Also es war eigentlich eine Veranstaltung, die in Corona-Zeiten so gar nicht ging.
Und dann die politische Frage zur Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee. Das gefährdet einerseits den Status der ehemaligen Kathedrale als Weltkulturerbe. Das macht Istanbul weniger attraktiv für Touristen, weil sie das Museum jetzt nur noch eingeschränkt besuchen dürfen. Da gehen dann auch viele Einnahmen verloren, denn das war nicht ganz billig, da hineinzugehen. Warum macht Erdogan das und warum macht er es jetzt?
Also das hat mehrere Gründe. Ich denke, das eine ist, er löst ein Wahlversprechen ein. Das hat er eben bei seiner Wahl 2018 schon mal versprochen. Es ist der Wille tatsächlich von vielen Türken gewesen, vor allem der Anhänger der AKP, seiner Regierungspartei. Da lag wohl der Prozentsatz bei um die 70%, sagen Umfragen. Der Gegenwind im Land war relativ gering. Ich bin auch immer wieder gefragt worden, was sagen denn die Christen? Gibt es keine Proteste? Es gibt eben auch einfach nicht so viele Christen in der Türkei, muss man sagen. Das ist der eine Punkt. Das ist auch dieser religiöse Punkt. Aber Erdogan hat sich, sage ich mal, oder sind wir mal vorsichtig, es war eine sehr martialische Veranstaltung und es war schon sehr symbolträchtig. Gerade eben, ihr sagt jemand, das erinnert mich an 1453. Mhm. Ich habe neulich gesehen, wie so eine große Flagge über ein Schiff gehängt wurde, wo nur 1453 drauf stand. Da hat er praktisch einen Knopf gedrückt bei den Menschen in der Türkei in Richtung Osmanisches Reich. Der Nationalismus, all das ist praktisch jetzt wieder richtig groß geweckt worden, auch durch diese Aktion. Und das andere ist natürlich, er ruckelt ganz, ganz kräftig am Sockel von Atatürk, dem Republikgründer, der ja in der Türkei verehrt wird. Auf jedem Auto hat man diesen Atatürk-Schriftzug und ich glaube, er träumt schon davon, dass irgendwann ein Erdogan-Schriftzug auf den Autos ist.
Deshalb auch diese Symbolik mit dem erneuten Erobern von Istanbul quasi oder von Konstantinopel.
Ja, also es war ja fast so, als wollte man Erdogan eben als Eroberer, als neuen Eroberer darstellen. Also Mehmet II., der Eroberer, hat damals eben Konstantinopel erobert, und diese ganze Veranstaltung am Freitag wirkte doch so, als wäre sozusagen Erdogan jetzt der dritte Eroberer oder Erdogan der dritte, der erobert.
Kann man es auch andersrum fragen? Ist Erdogan so stark unter Druck im eigenen Land, dass er sich die Zustimmung jetzt der, ja, wie soll ich sagen, der Rechten, der Islamisten sichern muss?
Also da muss man auch unterscheiden. Also ich glaube zweierlei. Zum einen eben der religiösen, aber eben auch der Nationalisten. Wir haben ja auch von Seiten der Oppositionspartei CHP relativ wenig Kritik daran gehört. Diese ist ja auch durchaus nationalistisch ausgerichtet. Mhm. Aber ja, er ist unter Druck. Er ist vor allem wirtschaftlich unter Druck. Wir erleben gerade in diesen Tagen wieder, dass die türkische Lira, die Währung, immer und immer weiter an Wert verliert, gerade gegenüber zum Euro. Also wir kriegen im Moment mehr als 8 Lira für einen Euro. Das ist unglaublich. Das hatten wir während der Finanzkrise 2018 mal, dass die Lira so schwach war. Und das kommt jetzt eben wieder zurück. Aber das ist nur ein, sag ich mal, ein Indiz, woran man festmachen kann, wie schlecht es eigentlich um die türkische Wirtschaft bestimmt ist. 25%, jeder vierte Jugendliche ist arbeitslos in diesem Land.
Ist das Corona-bedingt oder ist das von Corona nur verstärkt worden?
Das sind Zahlen vor Corona, das sind Zahlen vom April, also da hat Corona gerade erst angefangen, und wenn wir uns beispielsweise eine Region wie Antalya anschauen, die hat 2,4 Millionen Einwohner, man kann sagen, 1 Million hängt direkt oder indirekt am Tourismus, also indirekt heißt eben auch der Gemüsebauer, der die Hotels beliefert, der Friseur, der im Sommer eben das Geschäft seines Lebens macht, das eben aber auch fürs ganze Jahr dann reichen muss, und es gibt sehr pessimistische Schätzungen, dass 70% der Menschen zu Hause bleiben, die eigentlich normalerweise in dieser Zeit im Tourismus arbeiten würden.
Also ist am Ende die Umwidmung der Hagia Sophia kein Zeichen der Stärke? Vielleicht so rum?
Man kann sicherlich sagen, dass das, also hörte man auch bei sehr vielen Kritikern, er greift sozusagen nach einem weiteren Strohhalm. Also er drückt einen Knopf nach dem anderen. Einer Knopf war ja beispielsweise, als er die Flüchtlinge in Richtung griechisch-türkische Grenze geschickt hat, als er gesagt hat, er macht jetzt diese Grenzen auf. Das war was er lange angedroht hat. Er wusste, er hat da einen Trumpf in der Hand, aber wenn man den Trumpf eben auch ausspielt, ist er weg. Und ähnlich ist es jetzt, glaube ich, auch bei der Hagia Sophia. Das hat jetzt auch lange die Medien dominiert, vor allem im Vorfeld. Da war Corona plötzlich nur noch wirklich sehr sekundär, die Wirtschaftskrise sowieso. Jetzt ebbt das wieder ab und er muss nach einem neuen Trumpf suchen, um sozusagen das Volk an dieser Stelle auch ein Stück weit zu betäuben mit anderen Nachrichten.
Darüber reden wir dann gleich noch weiter. Da habe ich nämlich noch ein paar Ideen, was das alles so sein könnte. Der Tag auf Weltreise heute in der Türkei mit Karin Sens, unserer Korrespondentin dort. Und was jetzt kommt, ist ein Ausschnitt aus einer Erzählung des vor 5 Jahren gestorbenen Istanbuler Schriftstellers Yasha Kemal, der übrigens ein mit einer Jüdin verheirateter Kurde war. Auch das gibt es in Istanbul, der sich sein Leben lang auch politisch für die Minderheiten in der Türkei eingesetzt hat, auch für die Armenier zum Beispiel, die Christen sind. Die Erzählung heißt Der Blumenbazar, fängt aber draußen am Meer weit vor der Stadt an.
Dicht vor der unseligen Insel stoppten wir. Das Meer lag ruhig da. Kein Geräusch kam aus seiner unendlichen Tiefe, kein Plätschern war zu hören. Aber gerade darum erschien es mir schwerer, dröhnender als sonst. An so einem Morgen, im fahlen Licht der verblassenden Sterne, wenn sich vom glatten Meeresspiegel sanft der Nebel hebt, spürt der Mensch die unbändige Macht und Größe des Meeres umso mehr. Ich scheute mich, Selim meine Gedanken zu offenbaren. Mir war, als befürchteten wir beide, diese lastende Schwere, diese unendliche Weite, diesen Stillstand zu stören, dies in sich ruhende Meer aufzuschrecken. Regungslos, die Stirn in Falten, suchte Selim mit zusammengekniffenen, falkenscharfen Augen das Meer ab. Hinter uns, im bläulich fahlen Dämmer der Sterne, lag verschwommen im Dunst, die Lichter noch ausgeknipst, das schlafende Istanbul mit seinen nur teilweise sichtbaren, teilweise wie in der Luft hängenden bleiernen Kuppeln, seinen Minaretten und Wohnhäusern. Jeden Augenblick musste es erwachen, würde sich der Wirrwarr von Bussen, Autos, Pferdegespannen, Dampfern, Buxierschleppern, Frachtkuttern, hochbepackt ächzenden Lastenträgern, gehetzt drängenden Menschen in überfüllten Straßen, vor Moscheen und Brücken ineinander verkeilen. Und verwundert darüber, dass sich die Stadt trotz des erliegenden Verkehrs noch regt und bewegt, werden diese Menschen sich aufs Neue in das große Schlachtgewühl stürzen, um an den Ort zu gelangen, den zu erreichen sie sich vorgenommen hatten.
Ausschnitt aus Jascha Kemals Blumenbazar. Fortsetzung folgt. Die Türkei ist heute unser Ziel in der Tag auf Weltreise. Praktisch parallel zur Umwidmung der Hagia Sophia und zum Protest auch der Christen auf Zypern. Dagegen kam ein anderer Konflikt erneut an die Oberfläche, auch dort in Zypern. In diesem Fall an die Oberfläche des Mittelmeers. Es ist der Streit mit der Türkei um das Erdgas, das im Mittelmeer vor den Küsten Griechenlands und Zypern liegt. Die Türkei hat ein Bohrschiff in zyprische Gewässer entsandt und heizt den Streit mit den EU-Staaten Zypern und Griechenland dadurch neu an. Und das ausgerechnet zum Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft in der EU, nach der Zypern jetzt auch ruft. Thomas Bormann berichtet.
Seit fast einem halben Jahr, seit Februar schon, forscht das türkische Bohrschiff Yavuz südwestlich der Küste Zyperns nach Gas- und Ölvorkommen unter dem Meeresboden. Das Seegebiet liegt zwischen Zypern und Ägypten in der sogenannten ausschließlichen Wirtschaftszone Zyperns. Die Türkei aber erkennt die Republik Zypern nicht an und damit auch nicht deren ausschließliche Wirtschaftszone. Die türkische Regierung behauptet, das Seegebiet gehöre zum türkischen Festlandsockel und zudem sei die Türkei beauftragt, die Interessen der türkischen Zyprer zu vertreten. Kyriakos Kouchos, der Regierungssprecher der Republik Zypern, schüttelt den Kopf. Das sind Ausreden, sagt er, die Türkei verstoße gegen internationales Recht, darauf müsse die EU nun endlich deutlich reagieren.
Wir brauchen härtere Sanktionen, wir brauchen härtere Maßnahmen, um die Türkei davon abzuhalten, Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzugreifen.
Ja, Zypern sieht sich von der Türkei angegriffen und von der EU weitgehend im Stich gelassen.
Um ehrlich zu sein, bis jetzt haben wir nicht gesehen, dass die Europäische Union wirklich ihre Grenze verteidigt. Diese Grenze wird von Zypern und Griechenland gebildet und wir sind Mitgliedstaaten. Wir sind die Grenzen.
Zypern hat nicht die Mittel, die eigenen Grenzen wirksam zu schützen. Griechenland hingegen hat eine starke Marine und hat auch bereits angekündigt, diese notfalls einzusetzen, falls türkische Bohrschiffe auch in griechische Gewässer eindringen sollten. Und die EU? Die EU hat zwar in zahlreichen Erklärungen die Bohraktivitäten der Türkei in fremden Gewässern verurteilt, sie hat auch Sanktionen verhängt, allerdings tun die der Türkei nicht wirklich weh. Die Sanktionen beschränken sich weitgehend darauf, dass zwei Manager eines türkischen Energiekonzerns nicht in die EU einreisen dürfen. Kyriakos Kouchos, der zyprische Regierungssprecher, verlangt deutlich mehr.
Wir denken, es müssen nicht nur mehr Namen von Personen und Firmen auf die Liste, sondern wir müssen die Sanktionen ausweiten auf die Wirtschaft, auf den Handel und andere Bereiche.
Sanktionen, die der Türkei wehtun, weil die Türkei wirtschaftlich abhängig ist von der EU. Dieses Druckmittel müsse die EU endlich nutzen, um die Türkei in die Schranken zu weisen. Das fordern nicht nur Zypern und Griechenland, sondern auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der die Türkei nicht nur wegen der Bohrungen im östlichen Mittelmeer kritisiert, sondern auch wegen ihres militärischen Vorgehens in Libyen. Zyperns Präsident Nikos Anastasiadis war begeistert nach seinem Vier-Augen-Gespräch mit seinem Amtskollegen Macron am vergangenen Donnerstag in Paris. Das Engagement Frankreichs unter der Führung des Präsidenten Macron ist ein Lichtblick bei all den beängstigenden Entwicklungen in der Region. Vor allem, so betonte Zyperns Präsident Anastasiadis, vor allem, weil die EU bisher immer nur abwesend war. Mit Sanktionen könnte die Türkei zum Abzug ihrer Bohrschiffe bewegt werden. Ohne Sanktionen aber könnte sich der Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland so weit zuspitzen, dass beide Seiten ihre Marine einsetzen. Der zyprische Regierungssprecher Kouchos sagt, natürlich hoffe er, dass es nicht zum Krieg komme. Aber um das zu erreichen, müsse die EU handeln. Die Aufgabe für die deutsche Ratspräsidentschaft sei, so Kyriakos Kouchos, ganz einfach, die Rechte Europas schützen und das durchsetzen, was in den europäischen Verträgen steht, zum Beispiel, dass die Grenzen Europas geschützt werden. Das sei jetzt Aufgabe der deutschen Ratspräsidentschaft.
Interessante Zuspitzung, Karin Sens, in Istanbul. Ist das einer der Knöpfe, von dem Sie vorhin gesprochen haben? Zuerst der Knopf mit der Hagia Sophia, der hat jetzt ausgedient und jetzt sucht Erdogan den nächsten Knopf, mit dem er irgendwas Neues auslösen kann und wieder in die Schlagzeilen gerät als der große, starke Mann?
Nee, der Bohrstreit, der schwelt schon sehr lange. Also die Yavuz beispielsweise, das ist so ein Bohrschiff, ist schon seit, wenn ich es richtig im Kopf habe, Februar vor Zypern und soll dort eben auch mögliche Erdgas- und Erdölvorkommen erkunden. Aber dieser Streit schwelt schon sehr lange und es ist auch nicht ganz so eindeutig, wie das teilweise von der EU und auch von Griechenland dargestellt wird. Die Türkei versucht da schon auch, sage ich mal, diese Lücken, die es gibt. Man glaubt ja immer, es sind alle Grenzen gezogen und alles ist aufgeteilt. Und das ist es tatsächlich im östlichen Mittelmeer eben nicht. Und da versucht Erdogan natürlich mit sehr viel Tamtam auch sein Gebiet da abzustecken. Aber der Streit an sich, der schwelt schon länger.
Also es ist schon aber trotzdem eine Provokation, was da geschieht, oder?
Es ist eine Provokation, die sich aber grundsätzlich zwischen Griechenland und der Türkei gerade auch in den letzten Wochen und Monaten auch hochschaukelt, muss man leider mit Bedenken sagen. Ich war vor einigen Monaten in Kaş, das ist praktisch ganz im Südwesten der Türkei, und Kastelorizo ist eine Insel, die ist dann nur ein Kilometer vom Festland, ist nur ein Kilometer vom Festland weg, ist aber griechisch. Und man sieht da sehr schön, wie die Küstenwache von Griechenland dann immer wieder mal um diese Insel herumfährt und man sieht die türkische Küstenwache. Und ich konnte sehr gut beobachten, wie plötzlich diese beiden Küstenwachen sich gegenüberstanden, Nase an Nase sozusagen. Und das ging über Stunden so. Ich habe mich mit Einheimischen dort unterhalten, die gesagt haben, sowas haben wir noch nie erlebt. Also diese Spannung war in dem Moment wirklich sehr greifbar. Auch griechische Inseln beschweren sich immer wieder, dass sie von türkischem Militär überflogen werden. Aber auch in Kaş, also der türkischen Seite, haben mir wiederum Türken erzählt, dass auch die Griechen über dieses Gebiet fliegen. Es sind Provokationen, die alle an einer gewissen Grenze enden, wo es gefährlich werden könnte. Und man kann eigentlich immer nur hoffen, dass auch alle wirklich dabei immer die Nerven behalten.
Da stehen sich zwei NATO-Staaten gegenüber, das muss man einfach sehen. Zypern nicht, aber Griechenland ist NATO-Staat, die Türkei auch, einer der mächtigsten, der größten außerhalb der USA. Man kann jetzt sagen, die waren auch schon NATO-Staaten als 1974 die türkische Truppen einen Teil von Zypern besetzt haben und Zypern faktisch geteilt haben. Da standen die sich auch gegenüber. Aber wem helfen wir denn dann, wenn da der Ernstfall eintritt?
Also man hatte das ja eigentlich letzten Oktober sehr klar vor Augen und da haben sich sehr viele gefragt, nämlich als es als ein Konflikt drohte in Nordsyrien, wo sich möglicherweise die USA und die Türkei hätten gegenüberstehen können. Da haben alle gesagt, oh mein Gott, das sind zwei NATO-Partner, was machen die denn da eigentlich? Denn die Türkei ist ja in Nordsyrien einmarschiert in ein Gebiet, das teilweise auch noch von den USA kontrolliert war, und auch da waren damals immense Spannungen. Die USA hat sich aus diesem Gebiet dann weitgehend zurückgezogen. Russland hat ein Stück weit auch diese Lücke gefüllt. Inzwischen ist es da wieder ein bisschen ruhiger geworden um dieses Gebiet. Die Türkei wollte damals die kurdische YPG vertreiben. Und jetzt gehen da praktisch Russland und die Türkei auf Patrouille in diesem Gebiet.
Es ist alles, also weil Sie es jetzt gerade angesprochen haben, Nordsyrien, es gibt auch immer wieder Übergriffe auf irakisches Gebiet. Da geht es dann auch wieder um die Kurden, die auch im eigenen Land wieder bekämpft werden, also in der Türkei wieder bekämpft werden. Der Friedensprozess mit den Kurden, der ist ja von Erdogan abgebrochen worden. Es hört sich alles nach Expansionspolitik an. Ist es das auch wirklich oder wird da eigentlich nach Innenpolitik gemacht mit dem Militär im Außenbereich?
Ich glaube, es ist ein Stück weit schon beides und die Hagia Sophia war, glaube ich, auch ein sehr guter Punkt, woran man das festmachen konnte. Also dieser Traum vom Osmanischen Reich, der kochte mit einem Schlag wieder komplett hoch. Aber es ist natürlich auch etwas, Außenpolitik wird immer innenpolitisch benutzt und Erdogan macht das sehr geschickt. Wir haben das eben auch erlebt, beispielsweise bei dieser Offensive eben in Nordsyrien, da waren die Medien davon dominiert. Die Medien kannten kein anderes Thema mehr als diese Offensive. Offensive dort. Und natürlich stärkt man damit auch dieses Nationalbewusstsein. Wir sind eine Großmacht, uns kann keiner. Und da versucht man eben auch zu verdecken, wie schlecht es dem Land eben eigentlich geht. Oder auch den Menschen einfach diese Gedanken zu nehmen. Uns geht es schlecht, wenn man dann sich zeigen kann, was für eine große Macht man eigentlich ist.
Aber ja, wenn das Osmanische Reich wirklich das Ziel ist, also ich habe mal an der Südgrenze des Osmanischen Reiches gestanden, dann wird mir wirklich bange. Die ist nämlich in Uganda. Also also dann ist es wirklich weit. Ja, das Osmanische Reich war wirklich groß. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen. Diese Expansionspolitik, die da geführt wird, die hat ja noch eine andere Auswirkung. Da werden von der Türkei direkt islamistische Milizen, zum Beispiel in Syrien, gestützt. Gehört das jetzt zum Kampf gegen die Kurden, also gegen die YPG, die Sie eben erwähnt haben, die dort ebenfalls sehr stark sind oder waren? Oder ist das dann islamistische Expansionspolitik?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube durchaus, dass das Argument mit den Kurden ein Stück weit tatsächlich auch nachvollziehbar für die Türkei ist. Die Türkei fühlt sich tatsächlich bedroht durch die YPG, die ja als ein Arm der PKK in Syrien oder das Pendant der PKK in Syrien gilt, und dadurch fühlt man sich bedroht. Aber natürlich wird dieses Argument auch gerne immer noch mal überstrapaziert, wie Erdogan das in vielen Bereichen macht, beispielsweise auch nach dem Putschversuch 2016, als er gesagt hat, er geht jetzt gegen Gülen-Anhänger vor. Die Gülen-Bewegung wird ja für den Putschversuch 2016 verantwortlich gemacht. Aber Erdogan überstrapaziert dieses Argument eben auch, indem er dann praktisch gegen alle Gegner vorgeht und jeden einen Gülen-Anhänger nannte. Und ähnlich findet es auch bei der YPG jetzt statt. Er sagt ja, er möchte dann in diesem Gebiet beispielsweise Flüchtlinge ansiedeln. Auch das ist etwas, wo man wahrscheinlich sogar von Seiten des Westens irgendwann zwar auch zudrücken wird und mitspielen wird, weil man nicht weiß, was welche Lösung man ihm sonst anbieten könnte. Das ist durchaus in der Diskussion. Also er ist schon ein sehr geschickter, er ist ein pragmatischer Politiker, der oft sehr kurzfristig, aber er hat ein sehr gutes Gespür für Situationen, wie er sie für seine Zwecke ausnutzen kann.
Und wie passt jetzt dann die Unterstützung der regierungsfeindlichen Truppen im Bürgerkriegsland Libyen dazu? Passt das zu den anderen kriegerischen Auslandsaktivitäten? Da gibt es keine Kurden.
Nee, da gibt es keine Kurden. Da springt man sozusagen dann eben den islamischen Brüdern und Schwestern, den muslimischen Brüdern und Schwestern bei. Auf der anderen Seite sagt man eben auch, man möchte die Regierung dort unterstützen, die ja international anerkannt ist. Also Erdogan argumentiert damit immer wieder. Und er sagt eben, Haftar ist ein General, der aber eben diese Regierung völlig zu Unrecht angreift. Aber natürlich spielen da natürlich seine eigenen Interessen die größte Rolle. Was man daran sehen kann, dass er ein Seerechtsabkommen getroffen hat mit Libyen, mit Sarraj, also diesem Präsidenten. Und er nützt das eben auch, um beispielsweise relativ nah vor Kreta zu sagen, dort möchte ich Erkundungsbohrungen machen, was natürlich den Griechen überhaupt nicht passt. Also er provoziert, er verpasst immer wieder Nadelstiche, er testet seine Grenzen aus, wie weit er gehen kann. Er haut praktisch, er schlägt einen Pflock ein, etwas weiter vorne, geht aber dann nur einen halben Schritt zurück, wo andere sagen, du musst wieder deine zwei Schritte zurückgehen.
Vielen Dank bis hierhin, Karin Sens. Wer andersherum arbeitet und die Grenzen austestet gegen Erdogan, der hat meistens den Kürzeren gezogen in letzter Zeit. Journalisten, die in der Türkei recherchieren und zum Beispiel über die Verbindung der Erdogan-Regierung mit den islamistischen Milizen, von denen wir eben gesprochen haben, berichten, leben gefährlich. Einige von ihnen leben nicht mehr in der Türkei, sondern im Exil, auch in Deutschland, wie der Chefredakteur der Cumhuriyet, Can Dündar. Einige sind dafür ins Gefängnis gegangen, darunter auch der Deutsch-Türke Deniz Yücel. Er ist nach über einem Jahr Gefängnis freigekommen und lebt wieder zu Hause in Deutschland, aber in der Türkei ist ihm dennoch der Prozess gemacht worden. Am 16. Juli ist er in Abwesenheit zu 2 Jahren, 9 Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt worden. Das hat mir sehr gut gefallen an diesem Urteil, vor allem diese 22 Tage. Das sind sehr, sehr genau rechnende Richter da offenbar. Christoph Keppeler mit der Geschichte der Auseinandersetzung des Flörsheimer Journalisten Deniz Yücel mit dem türkischen Staat.
Seit 2015 war Deniz Yücel Türkei-Korrespondent der Tageszeitung Die Welt. Als er gemeinsam mit einer Kollegin einem Provinzgouverneur kritische Fragen gestellt hatte, wurde er das erste Mal aber nur kurz verhaftet. Aber dann fahndete die türkische Polizei nach ihm. Er hatte über eine Hackergruppe namens Red Hack berichtet, die E-Mails von Präsident Erdogans Schwiegersohn, der auch Energieminister war, gehackt hatte. Einige Wochen lang versteckte er sich in einem Gästehaus der deutschen Botschaft. Im Februar 2017 stellte sich Deniz Yücel freiwillig der Polizei. Er kam ins Untersuchungsgefängnis Silivri.
Ich war in Silivri in Einzelhaft. Und dieses Gefühl und diese Angst, dass man hier jetzt vergessen wird von aller Welt und da verrottet, das war schon sehr stark. Und ich hatte ja nichts verbrochen.
Die Begründung für den Haftbefehl war Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung. Vor allem wegen seines Interviews mit dem Vizechef der als Terrororganisation angesehenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Präsident Erdogan nannte Yücel einen Agenten und Terroristen. Den eigentlichen Grund erklärte Deniz Yücel später so.
Das war eine kriminelle Vereinigung, die mich gefangen genommen hat. Das war auf Geheiß von Tayyip Erdogan. Wurde ich festgehalten als Geisel. Ich wurde der Bundesregierung angeboten zum Tausch für Militärs, Ex-Militärs, die im Verdacht standen, am Putschversuch beteiligt gewesen zu sein oder für andere Sachen. Der wollte mich austauschen, wie das Geiselnehmen halt so machen.
Aber durch einen schmutzigen türkisch-deutschen Deal etwa für Panzergeschäfte, sagte er in einem Interview, wollte er nicht freikommen. Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, reiste nach Istanbul und sagte:
Wir setzen uns weiterhin für die Freilassung von Deniz Yücel ein.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte seine Freilassung. Jeden Monat am 14. Februar gab es eine Mahnwache der Stadt Flörsheim, Deniz Yücels Heimatstadt, vor dem Rathaus und Autokorsos in mehreren Städten. Immer wieder wurden Texte von ihm, die aus dem Gefängnis geschmuggelt werden konnten, veröffentlicht oder bei Lesungen überall in Deutschland von Prominenten gelesen. Wie im Mai 2017 im Frankfurter Schauspielhaus. Der Moderator Jan Böhmermann stimmte spontan das Lied »Die Gedanken sind frei« an.
Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke.
Ohne Anklage saß Deniz Yücel 367 Tage lang im Gefängnis. Erst als er entlassen wurde und ausreisen durfte, erhob die Staatsanwaltschaft die Anklage. Über Präsident Erdogan, der ihn Terrorist und Agent genannt hatte, nimmt Deniz Yücel kein Blatt vor den Mund.
Hauptberuflich ist er Gangster. Er weiß sehr genau, wie auch viele Menschen in der Türkei auch wissen, wenn er die Macht verlieren sollte, dann erwartet ihn kein ruhiger Lebensabend am Mittelmeer, sondern dann erwartet dieser Knast, den ich verlassen habe.
Im vergangenen Jahr erklärte das türkische Verfassungsgericht Deniz Yücels Untersuchungshaft im Nachhinein für rechtswidrig. Jetzt ist er dennoch verurteilt worden.
Es sind noch zwei Verfahren in der Türkei anhängig gegen den deutschen Journalisten Deniz Yücel, wegen Beleidigung des türkischen Staates und wegen Beleidigung des türkischen Präsidenten. Diese Anklageschrift dürfte er sich irgendwann wie einen Ehrentitel rahmen lassen und ins Arbeitszimmer hängen. Wir kommen zurück zu den schöneren Seiten Istanbuls außerhalb der Gefängnisse mit Yasha Kemal.
Und bald werden die Fischer in den Booten ihre Auslagen herrichten, werden Holzkohlen oder Butangas anzünden, werden in Mehl gewälzte Fische in riesige Pfannen mit siedendem Öl werfen und am Kai über Stolbord hinweg verkaufen. Und der würzige Geruch wird vom Karakoy-Platz bis weit hinauf zum Blumenbazar und bis zu den Verladerampen für Obst und Zitrusfrüchte ziehen. Schichtarbeiter, die früh am Morgen Hunger haben, Herumtreiber, die keine Schlafstelle, aber etwas Geld ergattern konnten, übrig gebliebene Nachtschwärmer, junge, übermüdete Huren, die eine Nacht die Bordsteinkanten wetzten, Vagabunden, jugendliche Zigarettenverkäufer und Taschendiebe, Einbrecher, obdachlose Straßenjungen und Stricher. Sie alle werden sich vor den am Kai liegenden Booten aufstellen und ein aufgeklapptes halbes Weizenbrot, gefüllt mit einem halben Blaubarsch, einem Viertel Makrele, einer Scheibe Thunfisch und einigen Brassen, in beide Hände nehmen und hineinbeißen, dass ihnen das Bratfett von den Mundwinkeln rinnt.
Aus dem Blumenbazar, na, das war jetzt nicht so blumig, aus dem Blumenbazar von Yasha Kemal. Karin Sens in Istanbul. Kommen wir nochmal zurück auf Corona, auch wenn es offenbar Wichtigeres gibt, wie wir schon besprochen haben, weil das massenhafte Freitagsgebet zur Einweihung der Hagia Sophia als Moschee ja nicht so gerade den Corona-Regeln entsprach. Wo hat Sie der Lockdown wegen Corona in der Türkei erwischt?
Ich saß in Kaş, was ich gerade schon erwähnt habe, also ganz im Südwesten der Türkei. Es war so, dass ich da Ende März war, erst um zu arbeiten und wollte dann noch 2 Wochen Urlaub machen. Und plötzlich wurden sämtliche Provinzgrenzen in der Türkei abgeriegelt. Das heißt also, diese knapp 1000 Kilometer nach Istanbul, die ich mit dem Auto eigentlich fahren wollte, waren dann eigentlich fast nicht mehr zu bewältigen. Möglicherweise hätte ich mit einer Pressekarte da eine Chance gehabt, aber es ist sehr schwierig. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe da unten und schaue mir eben auch gerade die Situation Corona eben in einer anderen Region an, in einer Touristenregion, in einer ländlichen Region teilweise auch habe sozusagen unser Programm dadurch ergänzt. Mein Kollege Christian Butgereit war in Istanbul, konnte sehr gut von dort berichten und ich habe praktisch die Sichtweise oder den Blickwinkel ganz anders gewählt.
Sie haben das schon gesagt, Kaş, das ist ganz im Südwesten der Türkei, an der Ägäis, oder? Ist das ja eigentlich das griechische Meer, was da vor der Tür ist?
Das ist Mittelmeer und es ist tatsächlich, muss man einfach sagen, einer der schönsten Flecken der Türkei.
Also, das ist eine kleine, ehemals griechisch geprägte Hafenstadt, vor deren Haustür direkt die erste griechische Insel liegt, haben wir ja schon gehört. Da ist die Altstadt steht, habe ich glaube ich gelesen, unter Denkmalschutz. Sind so alte griechische Holzhäuser. Wie war das da? Das gehört zur Provinz Antalya, ist aber sehr, sehr weit weg von Antalya und von diesen großen touristischen Zentren.
Ja, also man fährt etwa 3 Stunden bis nach Antalya und es hat eigentlich mit dem Antalya-Urlaub, wie ihn sich viele deutsche Urlauber auch vorstellen, in den Bettenburgen nichts zu tun. Es gibt dort keine Bettenburgen, es gibt kleine Boutique-Hotels, wie man das eben auch in der Türkei nennt. Und Ende März, als ich da angekommen bin, war das absolut leer. Das ist aber relativ normal für die Jahreszeit. Nur ich bin dann bis Ende Mai geblieben. Da hat normalerweise, also Ende April spätestens, fängt die Saison dort an. Und es war immer noch komplett leer. Diese Altstadt, die Sie gerade beschrieben haben, in der das Leben tobt, in der es Bars und Cafés und Restaurants gibt und alle sitzen draußen, teilweise auch einfach auf den Treppen, die war komplett verriegelt, verbarrikadiert. Ja? Also die war noch im Winterschlaf Ende Mai und das ist natürlich völlig ungewöhnlich und es ist für die Menschen ein absolutes Drama. Ich hatte zu Tauchschulen Kontakt beispielsweise, die normalerweise rausfahren mit ihren Schülern und eben in Riffen tauchen, in teilweise auch Wracktauchen machen. Das ist auch eines der schönsten Tauchgebiete dort. All das war nicht möglich. Die Leute saßen einfach da und sie konnten nicht arbeiten und vor allem eben auch kein Geld verdienen.
Bei uns sind es ja oft die kleinen Hotels und Gaststätten, die besonders hart von den Corona-Maßnahmen getroffen sind. Wie ist das in der Türkei?
Es ist so, dass in Antalya beispielsweise gibt es einige Hotelketten, die haben das inzwischen so geregelt, dass sie, wenn sie jetzt sagen wir mal 6 oder 7 Hotels haben, dass sie dann 2 oder 3 davon in dieser Saison nur aufmachen. Alle Gäste, die auf die verschiedenen Hotels gebucht waren, sozusagen dann nur in diese Hotels packen und die anderen zumachen. Das heißt, für die große Hotelkette ist das in der Regel kein so großes Problem, so ein Hotel leer stehen zu lassen, habe ich mir sagen lassen. Die Kosten halten sich in Grenzen. Es ist schwierig fürs Personal. In den kleineren Hotels ist es anders. Da ist es natürlich so, dass die unbedingt irgendwie aufmachen müssen und Geld verdienen müssen. Und sie tun das inzwischen auch in Kaş. Also der Tourismus ist auch da wieder angelaufen, aber eben vor allem mit inländischen Gästen. Also die Türken machen dort jetzt Urlaub, aber sie haben keine ausländischen Gäste und die brauchen sie eigentlich ganz dringend. Die bringen die Devisen. Und da kommen auch viele Hotelbetreiber schon in so einen Zwiespalt, weil sie sagen, einerseits, Kaş war zu der Zeit, als ich dort war, Corona-frei. Es gab dort über Monate keinen einzigen Corona-Fall. Und viele haben gesagt, eigentlich würden wir gerne zubleiben, weil wir uns und unser Personal schützen wollen, aber wir müssen aufmachen.
Vor den Corona-Gästen, die dann kommen oder vor den Gästen, die Corona mitbringen könnten.
Also es fahren eben auch viele Istanbuler jetzt im Sommer ans Meer. Uns stehen auch die Bayram-Feiertage jetzt am Wochenende wieder bevor. Istanbul war der Hotspot von Corona und ist es auch immer noch. Und viele sind praktisch dann, als man wieder reisen durfte, entweder nach Anatolien zu ihren Verwandten gefahren oder eben ans Meer. Und da war die Angst ganz groß, dass sie sozusagen auch Corona mitbringen. Und man konnte das teilweise auch an Zahlen erkennen, dass es stellenweise eben dann auch dort höhere Zahlen gab.
Wie ist das denn überhaupt, wenn man so im Lockdown in einem Land ist, das auch in großen Teilen sehr ländlich geprägt ist, aber dass dann solche großen Städte wie Istanbul oder Ankara hat, die richtige Molochs sind auch. Geht man dann raus aufs Land, so wie wir das aus New York hören, wo die Leute alle wegziehen jetzt in Corona-Zeiten?
Also viele Türken haben eben Häuser entweder am Meer oder noch die Familie auf dem Land. Und das haben sie auch tatsächlich gemacht. Denn Lockdown in der Türkei hieß tatsächlich, dass man nicht mehr raus durfte. Also nicht spazieren gehen, nicht joggen gehen, schon gar nicht im Meer schwimmen gehen. Also wenn hier mal 4 Tage Lockdown über ein längeres Wochenende war, dann hieß es, man muss zu Hause sitzen. Und zwar komplettement. Also es gab keinerlei Ausnahmen. Maximal noch samstagmorgens zum Einkaufen. Und 4 Tage, weil eben teilweise auch Feiertage waren. Und dann hat man eben über 4 Tage zu Hause gesessen.
Also eine richtige Ausgangssperre.
Eine absolute Ausgangssperre. Das hieß Lockdown in der Türkei.
Und auch in Kasch, obwohl es gar keinen Corona-Fall gab dort.
In Kasch teilweise, also teilweise haben sich die Ausgangssperren an den Regionen orientiert, die betroffen waren, aber teilweise eben auch komplett, weil man auch gesagt hat, die Leute sollen sich auch an so Feiertagen, an bestimmten Zuckerfest zum Beispiel, nicht gegenseitig besuchen. Normalerweise ist das so, dass man die große Familie, die großen Freunde, man kommt zusammen, Ramadanende, also das Fastenbrechen zum Beispiel, da kommen 40 Leute zusammen und treffen sich und feiern zusammen. Und das hat man vermieden, indem man gesagt hat, jeder muss zu Hause bleiben und zwar bei sich.
Karin Sens, jetzt ein Thema, zu dem ich Sie auch hätte fragen können. Sie haben die Antworten aber schon umfassend gegeben, die Antwort nämlich auf die Frage, wie es den jungen Leuten geht in Corona-Zeiten in der Türkei, was auch heißt, wie es der Zukunft des Landes geht, und das gibt's als Beitrag von Ihnen.
Azad sitzt im Istanbuler Gezi-Park am Taksim-Platz in der Sonne im Gras. Der 18-Jährige studiert die Zeitung.
Ich bin auf der Berufsschule und ich arbeite normalerweise in einer Shisha-Bar. Die hat aber zugemacht, darum bin ich momentan arbeitslos. Und das schon seit 3 Monaten. Ich suche nach einem Job in der Zeitung.
Ein paar Straßen weiter steht Mert am Eingang eines kleinen Cafés und raucht eine Zigarette. Immer mit einem Auge bei den einzigen beiden Gästen drinnen. Immerhin kann er endlich wieder arbeiten, meint der 24-Jährige und bemüht sich um ein Lächeln. Das Café war wochenlang zu.
Das Café hat mir ein bisschen geholfen. Aber nichtsdestotrotz bin ich finanziell kaum klargekommen. Wenn mir meine Eltern nicht geholfen hätten, wäre ich nicht über die Runden gekommen. Seit 3 Monaten zahle ich meine Miete nicht. Mein Vermieter wartet.
Mert hat sein Studium abgebrochen, erzählt er. Der Job im Café ist nicht sicher. Was, wenn es zumacht?
Vor lauter Sorgen, die ich mir jeden Tag mache. Hier, schauen Sie her. Vor lauter Stress habe ich Hautausschlag an den Armen gekriegt.
Er hat auf den Unterarmen lauter rote Punkte, versucht aber nicht zu kratzen.
Vor lauter Nachdenken jeden Tag kann ich nicht schlafen. Außerdem schäme ich mich ein bisschen. Ich weiche meinem Vermieter aus. Ich kann meinen Kredit nicht zurückzahlen. In diesem Land verhungert vielleicht niemand, aber man verliert aus Geldmangel sein Dach über dem Kopf. Und das geht nicht nur mir so. Viele junge Menschen in meinem Umfeld treiben ähnliche Sorgen um.
Auch Tuncer hat noch eine Wohnung am Stadtrand, zusammen mit seinen 3 Brüdern. Alle haben eigentlich Jobs im Istanbuler Nachtleben. Der 31-Jährige ist Barkeeper, aber jetzt arbeitslos. Denn auch die Bars müssen wegen Corona noch zubleiben. Er sitzt am Mittag bei einer Zigarette und einem Tee in der Innenstadt, den schwarzen Mundschutz am Kinn.
Unsere Ersparnisse sind weg. Das geht ja jetzt schon seit mehr als 3 Monaten. Wir fragen uns auch, wie die Banken reagieren werden. Denn für eine gewisse Zeit gab es Aufschub bei Krediten.
Dabei würde jetzt normalerweise die Hochsaison für ihn beginnen, erzählt er, und wirkt dabei noch verzweifelter.
Die Sommersaison ist für uns in den Nachtclubs ganz wichtig. Die Touristen kommen. Ich gehe im Sommer immer nach Bodrum zum Arbeiten. Selbst wenn die Clubs jetzt wieder aufmachen dürften, braucht es Anlauf. Wie und wann wird sich das alles normalisieren? Wie gesagt, uns in der Branche, uns geht es gerade miserabel.
Er musste raus zu Hause, erzählt er weiter. Die Stimmung unter seinen Brüdern ist oft gereizt.
Und abgesehen von zu Hause, ich habe eine Freundin und wenn ich sie treffe, merke ich manchmal, wie angespannt und gestresst ich bin. Manchmal tue ich so, als ob ich schlafe, weil ich nicht weiß, worüber wir reden sollten. Es sind immer dieselben Themen. Wann können wir wohl wieder öffnen? Wie wird die Zukunft? Etc. Ich bin jetzt 31 Jahre alt. Wann wird man heiraten? Diese Fragen machen mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wie das für uns ausgehen wird.
Raus aus dem Nachtleben, das ist für Tuncer keine Option. Er kann nichts anderes. Viele, auch Ältere, ziehen in diesen Tagen wieder in ihre Heimatstädte zu den Eltern, weil sie sich einfach keine eigene Wohnung mehr leisten können. Tuncer kommt aus Erzurum in Ostanatolien. Da will er auf keinen Fall wieder hin, sagt er. Für Mert, der noch im Café arbeitet, wird es langsam eng.
Ich kann vielleicht noch eine Woche überstehen. Das war's dann aber. Ich überlege, ob ich kündige.
Dann muss er zurück in sein Heimatdorf bei Izmir. Azad, der Berufsschüler im Gezi-Park, wohnt noch mit seinen Eltern und Schwestern zusammen in Istanbul, erzählt er. Leichter hat er es trotzdem nicht.
Mein Vater und meine Mutter sind schon alt. Und meine Schwestern, die hatten vorher als Tagelöhnerinnen gearbeitet in der Textilbranche. Aber das ist auch vorbei. Ich bin der Einzige mit Job gewesen. Und ich kann jetzt meine Familie nicht mehr versorgen.
Man spürt, wie sehr diese Verantwortung auf den Schultern des jungen Mannes lastet. Aber da ist noch was.
Ich schäme mich auch, wenn ich meinem Vater ohne Job ins Gesicht sehen muss.
In der Zeitung stehen nicht viele Stellenanzeigen. Aber vielleicht, so hofft er, dürfen die Shisha-Bars ja auch bald wieder aufmachen. Und er kriegt einfach seinen alten Job zurück.
Der Tag auf Weltreise, heute in der Türkei. Und jetzt muss noch mal eine Aufmunterung kommen von Yasha Kemal.
Das dumpfe Grummeln der erwachenden Stadt Istanbul aber wird weit übers Meer bis zu uns herüberhallen. Und die bleiernen Kuppeln, die Minarette und die hässlichen, zu diesen Minaretten überhaupt nicht passenden neuen Wohnhäuser werden sich ganz langsam aus dem Nebel schälen und sich ungeschlacht wie ein seltsamer Riese über die das Ufer säumenden steinalten Ringmauern hinweg dem Sonnenlicht entgegenstrecken. Während meine Gedanken um Istanbul kreisten, spürte ich, dass Selim mich beobachtete und ich wendete mich ihm zu. Doch da stand er sofort auf, griff nach der Knotenschnur, startete den Motor mit einem Ruck und setzte sich an die Ruderpinne. Wir fuhren um die unselige Insel herum und nahmen Kurs auf die große Prinzeninsel. Selims Blicke wanderten immer wieder über das Wasser.
Karin Sens in Istanbul, machen wir ein kleines Lustgespräch. Ich hätte gern von Ihnen einen Ausblick. Corona, Tourismus-Lockdown, Wirtschaftskrise, Perspektivlosigkeit für die arbeitslose Jugend, haben wir eben gehört. Das hört sich alles nicht wirklich gut an. Wie soll das weitergehen? Was denken Sie über die nächste Zukunft des Landes, aus dem Sie berichten?
Also es ist sehr schwer bei der Türkei eine Prognose abzugeben, denn dieses Land ist auch ständig im Wandel. Klar, kann man sich eine Türkei ohne Erdogan vorstellen?
Das hätte ich jetzt auch gefragt.
Im Moment glaube ich, kann man sich's nicht vorstellen. Er ist so unglaublich präsent und man hat das Gefühl, alles geht über seinen Tisch. Wir haben das Präsidialsystem eingeführt und viele sagen, das ist wie ein Flaschenhals. Alles hängt nur noch an Erdogan und was da nicht durchpasst, es gibt einen Stillstand dann in vielen Bereichen. Auf der anderen Seite haben wir Parteineugründungen in der letzten Zeit erlebt. Beispielsweise Davutoğlu, der frühere Ministerpräsident, hat eine neue Partei gegründet. Babacan, früherer Ex-Vizeministerpräsident. Und ein Mitbegründer von Erdogans AKP. Da ist aber einfach die Frage, inwieweit sie ihm tatsächlich gefährlich werden könnten. Ein großer Konkurrent war der frühere Parteivorsitzende der kurdischen, pro-kurdischen HDP, Demirtas, ein sehr charismatischer Mensch. Aber auch er sitzt im Moment im Gefängnis. Und dann ist natürlich auch einfach die Frage, wie stark kann sich die CHP bis zu den nächsten Wahlen aufstellen? Also die große Oppositionspartei.
Und ebenso nationalistisch, wie Sie schon gesagt haben vorhin.
Genau, ebenso nationalistisch, aber eigentlich als Oppositionspartei bis jetzt nicht wirklich gut aufgestellt. Wir haben jetzt am Wochenende den CHP-Parteitag erlebt. Da ist Kemal Kılıçdaroğlu als Parteivorsitzender wiedergewählt worden. Ein betagter Herr, der, wo viele sich auch gehofft haben, dass man ein neues Gesicht an der Parteispitze bekommt. Da kommt zum Beispiel der Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu in Frage, der aber selber sagt, erstmal bin ich Bürgermeister in Istanbul, ich habe keine Präsidentenambitionen.
Auch mal war.
Genau, Erdogan hat ja genauso angefangen einst als Bürgermeister von Istanbul. Viele tippen allerdings auch eher auf den Bürgermeister von Ankara, Yavaş, der diesen Job auch sehr erfolgreich macht. Aber bis jetzt hat sich da nicht viel getan. 2023 sind die nächsten Wahlen, wenn sie nicht vorgezogen werden. Es wird möglicherweise auch mit dem Gedanken gespielt, dass Erdogan diese Wahlen vorziehen könnte. Es ist ganz schwierig, was passiert. Also ich wage bei der Türkei wirklich sehr ungern Prognosen.
Aber wenn Sie, okay, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn Sie die Zukunft betreffen. Wenn Sie jetzt schon sagen, Sie können sich eine Türkei ohne Erdogan gar nicht vorstellen, weil er so omnipräsent ist, warum dann diese vielen Knöpfe, die er immer wieder drückt, von denen wir vorhin noch schon gesprochen hatten? Warum, was, wovor hat er Angst?
Na, ich glaube, das ist schon, er hat sich praktisch in diesem Präsidialpalast ein Stück weit auch eingeigelt. Also es heißt nicht, dass er nur dort sitzt, im Gegenteil, er ist überall in der Bevölkerung unterwegs. Aber es ist, glaube ich, schon diese Angst, dass ihm viele andere Seiten etwas Böses tun, an dieser Macht kratzen könnten. Sie haben Deniz Yücel vorhin gehört, wie er sagte, wenn er die Macht verliert, muss er mit den Konsequenzen rechnen für das, was er gemacht hat, dann würde er ins Gefängnis gehen. Das ist natürlich ein Antrieb, ja, dass er sagt, also ich werde nicht nur einfach abtreten oder abgewählt werden, sondern ich muss mich dann auch gerichtlich verantworten für das, was ich gemacht habe.
Und dass irgendwann herauskommt, dass es diesen Putsch damals gar nicht gegeben hat und dass der nur ein großes, großes Schauspiel war, das wird aber erst nach Erdogan rauskommen wahrscheinlich, oder?
Also da gibt es ja verschiedene Theorien. Ich bin ehrlich gesagt eher ein Anhänger der Theorie, dass es diesen Putsch zwar gegeben hat. Und da haben sehr Kollegen sich auch sehr tief eingegraben in diese Materie, die sagen, Erdogan hat allerdings sehr früh gewusst, dass es diesen Putsch gibt und hat es dann gelenkt und für seine Zwecke ausgenutzt. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Er hat auch sehr hoch an dieser Stelle, meiner Meinung nach, wenn es denn so war, gepokert, hat aber für sich erstmal für diese nächsten Jahre gewonnen, weil er da tatsächlich es geschafft hat, unliebsame Gegner dadurch abzuräumen, indem man ihnen einfach diesen Stempel des Gülenisten aufgedrückt hat.
Wie erleben Sie Ihre türkischen Kontakte, also bekannte Freunde? Hat sich deren Verhältnis zu Staatspräsident Erdogan verändert in der letzten Zeit?
Also ich habe gerade heute ein Interview geführt mit einem Sozialwissenschaftler, der sagte, dieses Land ist unglaublich polarisiert. Das merke ich auch im Bekanntenkreis. Es gibt kein Grau, es gibt nur Schwarz oder Weiß. Und das ist wirklich schwierig, denn viele Leute wählen Erdogan auch mit Gründen, die man zumindest ein Stück weit, ja, sag ich mal, akzeptieren muss. Ja? Also wenn es früher, wenn man ins Krankenhaus gegangen ist, hatte man große Probleme, behandelt zu werden. Er hat da ein Gesundheitssystem aufgebaut. Früher war Bakschisch, also wenn man auf ein Amt gegangen ist, dann hat man eben noch mal was dazugelegt, damit die Sache auch bearbeitet wird. Heute steht an manchen Anstuben ein Schild, die Leute brauchen kein Bakschisch mehr. Und er hat vielen Leuten auch zu Wohlstand, auch einfachen Leuten zu Wohlstand verholfen in seinen ersten Jahren. Das vergessen sie ihm nicht. Und das muss man eben auch sehen. Und da tut sich praktisch das Verständnis, die Toleranz von beiden Seiten in der Türkei ist extrem gering. Und Erdogan treibt diese Polarisierung meiner Meinung nach auch sehr stark voran. Also er tut eigentlich wenig dafür, dass sein Land wieder zusammenfindet, sondern es ist ein Keil in diesem Land, der hat sich 2017 sehr deutlich gemacht, als es um das Referendum ging. Da konnte man mit Ja oder Nein stimmen. Es gab eigentlich nur noch Ja oder Nein. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt immer noch nur Ja oder Nein in der Türkei.
Karin Sens, unsere Frau in Istanbul. Recht herzlichen Dank dorthin. Das war der Tag auf Weltreise, heute in der Türkei mit Karin Sens, wie eben gehört. Das war der Tag, morgen ist ein neuer Tag. Morgen sind wir dann wieder unterwegs und zwar in Indien, wenn Sie wollen. Wenn Sie uns nachhören wollen, dann wie immer in der ARD Audiothek, in der Audio-App bei hr2.de und überall da, wo es gute Podcasts gibt. Tschüss, bis morgen.